Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie Dörte Hinrichs. Herzlich willkommen. Die Krankheit kann plötzlich kommen oder aber sich schrittweise ankündigen. Multiple Sklerose, Parkinson, Krebs, Alzheimer, um nur einige Beispiele zu nennen. Eben noch schien vielleicht die Welt in Ordnung, das Leben intakt, die Familie stabil. Doch dann wirft eine schwere, vielleicht sogar eine chronische oder lebensbedrohliche Krankheit alle Zukunftspläne über Bord und das Leben verändert sich von heute auf morgen. Die Paare stehen vor neuen Herausforderungen, denn plötzlich geht es um Themen wie Pflege und gepflegt werden, um Sorge und Selbstfürsorge, oft aber auch um Zukunftsängste und um den Umgang mit Verlust und Tod. Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. So lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Mit der Krankheit ist oft auch eine ungewisse Zukunft verbunden. Sie wird zum neuen Lebensbegleiter mit allen Risiken und Nebenwirkungen, Hoffnungen und Rückschlägen. Vielleicht auch mit der Gewissheit, dass die gemeinsame Zukunft mit dem geliebten Partner, der geliebten Partnerin kürzer ist als erwartet. Wie verändert sich eine Beziehung mit der Erkrankung eines Partners? Wie können Paare und Familien in solchen Zeiten, in solchen schwierigen Zeiten ja auch zusammenhalten, den Alltag meistern und auch vielleicht irgendwo Unterstützung finden? Darüber wollen wir heute bis 11.30 Uhr diskutieren mit Expertinnen und Betroffenen und sind auch gespannt auf Ihre Fragen und Erfahrungen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und nun darf ich Ihnen meine Gäste vorstellen. In Hamburg begrüße ich Katrin Seifert, Journalistin und Autorin von Lückenleben, Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind, Frau Seifert.
Guten Morgen zurück nach Köln.
Und bei mir im Studio ist Dr. André Kager. Er ist Leiter der Psychoonkologie an der Uniklinik Düsseldorf. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen auch.
Ja, guten Morgen. Und Frau Seifert, fangen wir mit Ihnen an. Ihr Mann hat einen ziemlich krassen Wechsel vollzogen vom Arzt zum Patienten mit 53 Jahren und der Diagnose Alzheimer. Und auch Ihre neue Rolle war ein ziemlich krasser Wechsel. Sie waren nicht mehr nur seine Partnerin, sondern wurden auch zunehmend zur Pflegerin Ihres Mannes. Vielleicht können Sie mal kurz so einen Einblick geben. Wie hat sich Ihr Alltag, Ihre Beziehung mit der Diagnose verändert?
Naja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, so sehr gepflegt im körperlichen Sinne habe ich ihn gar nicht. Das brauchte ich nicht. Dafür war er körperlich einfach zu fit und gesund, aber ich wurde seine Vertraute, die das Leben für ihn so mitorganisiert hat, also die Arzttermine machte, die wusste, wann der Pflegedienst kam, die den Stress abgestürmt hat, die genau wusste, wenn der Blutzuckerspiegel im Keller war, jetzt wäre mal ein Pudding ganz gut an der Reihe. Ich habe so sein Leben mitgelebt, vielleicht ist es das eher.
Da hat sich ja viel verändert, auch Sie haben sich verändern müssen, haben ja Ihren Alltag komplett umstellen müssen. Sie haben ja auch nebenher noch die Erziehung der Kinder, drei Kinder allein übernehmen müssen und viel organisieren. Aber wenn man sich so anguckt, wie sich Ihr Leben vorher mit Ihrem Partner möglicherweise auf Augenhöhe und ein wichtiger Austausch, eine wichtige Nähe, war das so ein schleichender Prozess, wo Sie von dieser Art der Beziehung vielleicht Abschied nehmen müssten und vielleicht etwas Neues an die Stelle getreten ist?
Ich glaube, das ging tatsächlich, nachdem die Diagnose feststand, relativ schnell. Vielleicht war das ein Jahr oder so. Wir hatten vorher so ein wunderbares deutsche Eiche- und Kolibri-Modell. Also mein Mann war der stabile Mediziner, Herr Kollege, der immer wieder auch seine westfälische Art gut hat durchblitzen lassen. Ich war eher der verrückte Vogel, der mit irgendwelchen Ideen nach Hause kam und sagte, du, ich muss dir erzählen. Und er sagte, egal was es ist, ich bin dagegen. Und interessanterweise, ich habe seine Rolle so ein bisschen mit übernehmen müssen. Ich glaube, so ganz habe ich das Kreative und Vogelige auch innerhalb der Krankheit nicht abgelegt, weil ich immer mit anderen Ideen dann angeflattert kam. Dann gab es mal einen Musikabend, den wir regelmäßig organisiert haben. Wir haben für ihn eine Ausstellung organisiert, weil ich gesehen habe, dass er wahnsinnig viel angefangen hat zu schnitzen. Und meine Nachbarin, die sagte, komm, wir fotografieren die Stöcke so, die ist also professionelle Porträtfotografin gewesen oder ist es immer noch, die fotografierte seine Stöcke so, dass es zu einer Ausstellung gelangt hat. Und das waren alles so kreative Ideen, die auch durchaus seinen Raum und seine die Berechtigung hatten. Aber daneben war dann eben auch die Vernunft. Die Buntwäsche muss her, der Pflegegrad muss bestimmt werden. Wir haben einen neuen Termin beim Neurologen. Wir müssen gucken, dass die Tabletten regelmäßig eingenommen werden. Und wir ist in dem Fall natürlich ein Ich.
Das heißt, da kam sehr viel auf Sie zu, was ja auch schnell an Überforderung grenzen kann, oder?
Ja, man ist so 3 bis 17 Mal pro Tag restlos überfordert und lernt damit aber auch zu leben, dass die Überforderung irgendwann auch ins Bett geht und schläft. Und wenn es doof läuft, wacht man mit der Überforderung auch wieder auf. Wenn es ein bisschen besser läuft, dann entwickelt man so eine Art Galgenhumor. Und wenn es ganz fantastisch läuft, dann hat man ein fettes Netzwerk an Freunden, die sagen, okay, wir können die Situation jetzt nicht verbessern und nicht verändern, aber hier ist eine sauleckere Schokoladentorte mit Sahne. Und weißt du was? Den Sekt, den kippst du dir jetzt auch hinter die Binsen. Morgens um 9, einfach nicht, weil es hilft, sondern weil man auch was dagegen setzen muss.
Und sich Unterstützung suchen muss, die sie offensichtlich auch bekommen haben in großen Teilen. Wir gehen noch gleich weiter darauf an, wie diese ganzen Jahre sich entwickelt haben mit Ihrem Mann. Und ich möchte jetzt Herrn Dr. Kager mit einbeziehen. Herr Kager, wenn Sie das hören als Leiter der Psychoonkologie in Düsseldorf, haben Sie natürlich verstärkt mit eben Krebspatienten zu tun. Auch da ist natürlich wichtig, wie entwickelt sich die Beziehung innerhalb der Krankheit. Wie wichtig ist ein Partner an der Seite des Kranken? Wie sind da Ihre Erfahrungen, auch Ihre Untersuchungen?
Ja, Sie haben es ja schon gesagt in der Frage, der Partner oder die Angehörigen sind zunächst mal die ersten Ansprechpartner für Belastungen, Themen, Probleme und auch, wenn man Patientinnen fragt, oft die häufigste Quelle der Unterstützung. Und insofern sind sie von ganz großer Bedeutung für den Umgang mit der Erkrankung.
Wie stark leidet denn so überhaupt die Lebensqualität und auch die Paarzufriedenheit unter der Krankheit?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt zwar Untersuchungen dazu, aber gar nicht so viele. Es ist in jedem Fall so, und ich spreche jetzt zunächst mal für Patientinnen mit Krebserkrankungen, dass die Partner und Angehörigen auch ein bisschen abhängig von der Art der Krebserkrankung oft genauso belastet sind wie die Patienten, teils noch stärker. Es gibt bestimmte Krebserkrankungen, so wie Hirntumore, Glioblastome, da ist die Belastung sogar bei den Angehörigen deutlich höher. Und insofern sind die Angehörigen auch eine Gruppe, die ja eigentlich wie die Patienten mit Krebserkrankungen auch besondere Unterstützung bedürfen.
Eine Unterstützung, die Sie auch bekommen. Was gibt es da für Angebote?
Ja, es gibt eine ganze Reihe von Angeboten, die die Betroffenen sich selber eben auch zunächst mal holen können. Wenn wir von Unterstützung reden, geht es, glaube ich, gar nicht so sehr zunächst mal um professionelle Unterstützung, sondern Frau Seifert hat das ja auch angesprochen. Unterstützung beginnt oft im Freundes- und Bekanntenkreis. Die sozialen Netzwerke, die jeder von uns hat, die sind wichtig und die muss man natürlich auch nutzen. Und vielleicht ein Stück weit in einer solchen Situation einfordern. Dann gibt es eine Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten, in denen eben sowohl die PatientInnen, aber auch die Angehörigen sich Hilfen holen können, die sie in der Selbstfürsorge, im Selbstmanagement unterstützen können. Es gibt viele auch niederschwellige Ratgeber, Gesundheits-Apps, die hier weiterhelfen können. Aber es gibt auch Beratungsstellen, gerade für die onkologischen Erkrankungen gibt es ja mittlerweile ein Netz von Krebsberatungsstellen in Deutschland, die eben hier auch niederschwellig ansprechbar sind und ja in sozusagen manchen Fällen, vielleicht auch in selteneren Fällen, sind dann eben auch die Psychoonkologen und so etwas wie psychotherapeutische Unterstützung gefragt, wenn eben die Belastung, die ja zunächst mal eine normale Reaktion auf eine besonders fordernde Veränderung im Leben ist, wenn die Belastung eben dann auch plötzlich zur Erkrankung wird und Trauer und Angst nicht mehr nur starke Gefühle sind, sondern eben auch tatsächlich psychische Störungen werden, dann sind eben auch die Psychotherapeutinnen gefragt.
Ich begrüße jetzt unseren ersten Hörer am Telefon. Das ist Herr Wolf aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Herr Wolf, Ihnen ist das Thema auch vertraut, dass Ihre Partnerin erkrankt ist?
Ja, wir waren 20 Jahre auf einer Wochenendbeziehung zusammen und meine Lebenspartnerin zwischen leider verstorben, hatte schweren Magen- und Darmkrebs, war jahrelang in Chemobehandlung, mehrere Stunden schwerster Art, aber leider ging es dann nicht mehr weiter im häuslichen Bereich aufgrund ihrer Anamnese und dann kam sie in eine Seniorenresidenz gehobener Arztpflege, Grad 4, hier in Berlin am Roseneck in der Delbrückstraße. Und man muss sagen, die Behandlung war bei Pflegegrad 4 auch eine ziemlich schwere für das Pflegepersonal. Das muss man auch klar und eindeutig sagen. Kein deutsches Pflegepersonal, nur Pflegepersonal, die sehr gut Deutsch sprachen, aus Kenia, aus Somalia. Aber bei Pflegegrad 4, sie konnte gar nichts mehr machen. Wenn sie auf die Toilette musste, musste sie klingeln, Notruf klingeln. Und dann kam jemand erst nach einer halben Stunde, weil die da auch mal Pause gemacht haben, hin und her. Also, und das hängt natürlich auch mit der Psyche eines Lebensbandes wie in meiner Person zusammen. Also ich brauchte einige Zeit, um das emotional, psychisch und physisch zu überwinden. Das wollte ich beitragen.
Ja, vielleicht, ja. Genau, Frau Seifert, Sie würden sich gerade einklinken wollen?
Nein,
also, okay,
ich bin einmal angesprochen worden aus der Regie, glaube ich.
Ah, okay, alles klar. Aber Herr Wolf, vielleicht erzählen Sie uns noch, wie es für Sie war, mit dieser Krankheit zu leben, auch bevor vielleicht Ihre Frau dann in einem, oder Ihr Partner,
Ihre Lebensgefährtin. Wir waren nicht verheiratet, wir hatten eine reine Wochenendbeziehung, aber eine sehr intensive Wochenendbeziehung. Ja. Eine Frau, die ich menschlich auch nie mehr kennengelernt hätte, nach dem Tode meiner Lebensgefährten. Also man konnte schwer mit umgehen, weil sie sollte auch einen künstlichen Darmausgang bekommen. Das konnte Gott sei Dank durch eine lange OP vermieden werden, medizinisch gesehen. Aber sie kam nicht mehr so richtig. Die Lebensqualität fehlte dann. Ja, bei Pflegegrad 4 ist es leider sehr schwer, den Menschen einigermaßen noch psychisch und physisch gut zu halten. Und das war äußerst schwierig. Ich bin immer ein-, zweimal wöchentlich hingegangen und wenn ich gegangen bin, dann weinte sie, ich weinte. Aber man kann den Tatsachen leider nicht aus dem Wege gehen. Der Weg ist irgendwann mal zu Ende für einen Menschen, sei es er, sei es sie. Ja.
Und wie war das, wenn, als ich denke mal, als die Diagnose kam, das ist wahrscheinlich auch ein Schock gewesen.
Ja, für mich schon, auch für ihren Neffen, für ihre Nichte und für mich selber als Lebensgefährte auch. Ja, das ist klar. Es ist wie so ein Schlag ins Gesicht, als wenn sie im Boxring stehen und gehen nach 12 Runden K.O., wissen Sie, so ungefähr, ja.
Ja, Sie mussten damit ja auch ja vielleicht einen langsamen Abschied nehmen von einer Partnerin, wie Sie.
Das ist richtig, ja. Also man muss sagen, dem Pflegepersonal kann man nur in der Seniorenresidenz Monat 3,6 als Kostenbeitrag nur höchsten Lob zollen, weil immer sonst geschrieben wird, Pflegepersonal ist nicht so freundlich. Da war das außergewöhnlich gut. Und sehr gute Küche, sehr viel Veranstaltung, um die Menschen das Leben dort zu erleichtern.
Das ist ja auch mal gut, dass man so ein Lob mal hört. Und was Sie vielleicht auch entlastet hat von...
Richtig, ja, stimmt, das ist richtig, ja.
Das, ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Wolf. Und ich gebe das...
Ein Kompliment. Sie machen, sind der einzige deutsche Rundfunksender in Deutschland, der solche interessanten Beiträge bringt. Dafür muss man Ihnen ein hohes Kompliment mit der Note sehr gut geben.
Das freut uns immer zu hören. Vielen Dank, Herr Wolf. Und ich nehme es zum Anlass, Frau Seifert vielleicht da mal anzuknüpfen. Also bei Ihnen war es ja auch irgendwann so, dass Sie haben so lange auch über Jahre Ihren Mann zu Hause gepflegt. Irgendwann war da auch so eine Entscheidung, wo Sie gedacht haben, das ist der Moment, wo es doch nicht mehr geht, wo ich vielleicht auch über einen Heimplatz nachdenken muss.
Diesen Zeitpunkt hat mein Mann festgelegt. Er wurde am Anfang der Krankheit gefragt von seinem Neurologen, wann ist für Sie ein guter Zeitpunkt, ins Heim zu gehen. Und der sagte sehr klar, wenn ich meinen Kindern nicht mehr gut tue, dann will ich auch nicht mehr zu Hause sein. Und an diese Regelung haben wir uns alle gehalten. Zum Glück, als große Gnade, als großes Geschenk, er war dann tatsächlich nur 5 oder 6 Wochen im Heim. Das war wirklich ganz am Ende. Aber den Zeitpunkt hat er festgelegt.
Und das war dann auch klar, dieser Moment, als er kam sozusagen.
Ja, wenn der Moment kommt, dann ist er einfach so wahnsinnig dick und fett und präsent im Raum, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt. Man kommt tatsächlich nicht mehr aus der Tür raus.
War das für Sie ein Moment der Erleichterung auch?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich einfach so unter Strom und so unter Adrenalin und unter Funktionieren, unter extremen Stressbedingungen, dass ich sowas wie Erleichterung gar nicht empfunden hätte. Sondern das hatte natürlich gleich wieder einen Rattenschwanz neuer Aufgaben zur Folge. Finden Sie mal auf die Schnelle einen Heimplatz, die einen aufnehmen. Finden Sie mal ganz schnell diese ganzen bürokratischen Sachen. Also für eine Alzheimer-Erkrankung heißt das, wollen wir einen offenen Heimplatz, wo es denn Möglichkeiten gibt, dass er wegläuft. Wollen wir einen geschützten Heimplatz oder wollen wir gar eine geschlossene Einrichtung? Das sind ganz viele Fragen, die da neu diskutiert werden müssen und auf den Tisch kommen. Deswegen Erleichterung wäre tatsächlich nicht der Begriff, den ich in den Wochen empfunden hätte.
Da kamen dann andere Herausforderungen als Begleiterscheinung. Ich begrüße jetzt einen Hörer aus Nordrhein-Westfalen am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Erzählen Sie, was für ein, ja, warum haben Sie angerufen? Kennen Sie diese Herausforderung für eine Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt?
Ich kenne sie aus der Richtung, dass ich derjenige bin, der erkrankt ist, nicht in der Größenordnung Krebs oder lebensbedrohlich. Aber ich bin vor 5 Jahren mit einem Antibiotikum behandelt worden. Das wäre mir vielleicht auch wichtig, das einmal nochmal zu sagen. Das sind alle, die auf Xaxin enden. Ciprofloxacin ist das beliebteste, das schwere neurologische Nebenwirkungen hervorrufen kann und trotz roter Handbrief zum Teil noch weiter verschrieben wurde. Und das hat bei mir diese Nebenwirkungen ausgelöst. Und die zeigen sich darin, dass man Schmerzen und Brennen hat und sich nicht mehr bewegen kann so gut. Und zum Teil auch gar nicht. Da gibt es unterschiedliche Schweregrade. Ich bin von denjenigen, die betroffen sind, noch jemand, den es eher leichter erwischt hat. Aber ich kann zum Beispiel keinen Sport mehr betreiben. Ich kann keine längeren Gänge tun und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass das die Dynamik einer Beziehung verändert. Man hat dann Gedanken, dass man zur Last fällt. Und man fällt natürlich auch zur Last, weil Einkäufe zum Teil nicht mehr erledigt werden können. Man kann sie nicht mehr gut planen, Reisen und Ähnliches. Und es ist dann natürlich der Gedanke, falle ich meiner Partnerin zur Last nur noch? Wie wird sie von mir denken und so weiter? Und in meiner Beziehung ist das Gott sei Dank sehr gut in Anführungsstrichen ausgegangen oder verhält sich gut. Also meine Partnerin ist meine große Stütze. Aber es ist natürlich, sagen wir mal, was das Leben einer Beziehung angeht, ein großer Wandel. Ja.
Das heißt, Sie haben auch immer sehr offen kommuniziert über Ihre Situation oder über Ihre, ja, vielleicht auch die Scham, über gewisse Sachen zu reden oder diese Rollenveränderung, dass Sie jetzt auf Hilfe angewiesen sind und Ihre Partnerin Sie stärker unterstützen muss?
Ja, das habe ich immer ganz offen gemacht. Da führt auch eigentlich kein Weg dran vorbei, weil die Symptomatiken natürlich sehr offenkundig sind. Aber auch so eine Beziehung führen wir ohnehin, aber auch das Innenleben habe ich offenbart. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo man sich fragt, schaufelt man das jetzt auch noch obendrauf? Wie sehr, wie stark will man einen Partner belasten mit seinem gedanklichen und emotionalen Innenleben in so einer Situation? Aber ich muss sagen, das ist bei uns, also bei uns Gott sei Dank gut gelaufen, insoweit, dass sie mich da unterstützt haben.
Ja. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das uns so offen geschildert haben und ich wünsche Ihnen, dass es auch weiter so bleibt. Herr Dr. Kager, Sie wollten darauf Bezug nehmen.
Ja, ich wollte das gerne nochmal hervorheben, was Sie gesagt haben, dass eben eine Kommunikation über die ganzen Veränderungen, die Sie selber für sich, aber eben auch in der Partnerschaft dann erlebt haben, dass die so wichtig war. Und ich glaube, das ist auch ganz allgemein aus unserer Erfahrung heraus ein ganz zentraler Punkt, wie Paare oder überhaupt wie Familien solche radikalen Veränderungen, die durch schwere Erkrankungen eben auftreten können, bewältigen können, dass sie einen Weg finden über diese Veränderungen, die ja Veränderungen in den Rollen sind, Veränderungen auch in den Bedürfnissen letztendlich sind, wie sie über diese Veränderungen miteinander sprechen können. Und da ist offene Kommunikation, aber auch Kommunikation, die Schwieriges anspricht. Sie haben von Schuldgefühlen gesprochen, der Sorge, ihrer Partnerin zur Last zu fallen. Und bis hin eben auch zu den faktischen Veränderungen durch die schweren Schmerzen, die sie haben, im Miteinander darüber zu sprechen, ist, glaube ich, was ganz Zentrales fällt. Aber wie wir auch wissen, eben vielen Paaren und Familien schwer.
Da wollen wir gleich nach den Nachrichten weiter drauf eingehen. Sie können sich beteiligen an unserer Sendung Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder schreiben Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Lebenszeit und der Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. Unserem Thema heute, über das wir weiter diskutieren mit Katrin Seifert, Autorin von Lückenleben, Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich und mit Dr. André Kager, Leiter der Psychoonkologie an der Uniklinik Düsseldorf. Und wenn das Thema auch Sie betrifft und Sie sich einbringen möchten mit Ihren Erfahrungen oder Fragen, dann rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie ist es für Sie als Partner oder Partnerin, mit der Krankheit des oder der anderen zu leben? Wie wandelt sich die Beziehung? Welche neuen Aufgaben, welche Ängste und auch Herausforderungen sind damit verbunden? Und vielleicht haben Sie auch Lust, sich zu melden, wenn Sie selber die erkrankte Person sind und aus Ihrer Perspektive erzählen mögen, wie sich die Partnerschaft dadurch verändert. Das haben wir ja gerade eben auch schon von einem Anrufer gehört, dass da auch ja viele Schuldgefühle vielleicht auch damit verbunden sind, dass man plötzlich der Mensch ist, der auf Hilfe angewiesen ist und dass da ganz wichtig ist, darüber offen zu kommunizieren. Frau Seifert, wie haben Sie das erlebt bei Ihrem Mann, wo ja im Zuge der Alzheimer-Erkrankung ja wahrscheinlich auch wieder Veränderungen auftreten, wo Sie nicht wussten, was denkt er, was bekommt er mit, hat er vielleicht diese Gefühle auch und wie gehe ich als Partnerin damit um?
Mein Mann war Westfale. Der hat nicht wahnsinnig viel über sein Gefühlsleben geredet, aber ich konnte den nach 20 Jahren Ehen denn schon ganz gut lesen und wusste dann auch mal, wenn Sturm im Wasserglas war, dass er mir zur Last gefallen ist, während er mir zur Last gefallen ist, das kann ich nicht so bestätigen. Tatsächlich hat das wahrscheinlich sogar unsere Liebe noch sehr, sehr intensiviert und geboostert. Die Schuldgefühle hatte er nicht. Und ich hätte ihm die auch sehr vehement und vielleicht sogar ein bisschen böse ausgeredet, weil ich das wirklich nicht als, wie soll man das jetzt sagen? Das hat mein Leben nicht schlechter gemacht. So.
Das heißt, die Beziehung hat sich auch verändert. Sie sagt, eben geboostert, hat noch so eine Art Auffrischung bekommen. Also kann man das sagen, dass ja einerseits ein Gesicht ihres Mannes vielleicht und eine Seite ihres Mannes vielleicht nicht mehr da war, mit dem sie vielleicht einen intellektuellen Austausch hatten, mit dem sie viel Unternehmung machen können, mit dem sie auch Intimität und Nähe gelebt haben und dafür was anderes an die Stelle getreten ist?
Ja, er hat ja nun ein Land betreten, das wir vielleicht auch alle noch vor uns haben. Und ich kannte ihn aus der Zeit, als er praktizierender Nephrologe, Nierenfacharzt war, wo wir oft auch über so lebensexistenzielle Sachen tatsächlich geredet haben. Also die Gespräche, die haben wir oft geführt in der Dialyse mit Blutwäsche. Da wird ja oft auch mal geredet, was ist lebenswertes Leben, was ist kein lebenswertes Leben. Und da hatte er eine sehr klare Haltung dazu, aber es war eine intellektuelle Haltung, eine, die er aus dem Kopf heraus sprach. Und genau die Werte seiner Haltung, die hat er dann tatsächlich gelebt, als er krank wurde. Das war schon faszinierend zu beobachten. So als hätte er mit seiner Krankheit seiner Argumentation nochmal fürchterlichen Nachdruck verliehen.
Welche Werte waren das?
Zum Beispiel der Wert, was lebenswert ist, entscheidet der Kranke und nicht der Gesunde. Zum Beispiel, wir haben nicht alles in der Hand. Also er hatte von den Voraussetzungen eigentlich beste Chancen, nicht an Alzheimer zu erkranken. Er war normgewichtig, hat nicht getrunken, war in guten, sozialen, stabilen Beziehungen, hatte einen intellektuellen, fordernden Beruf, war beweglich, war viel an der frischen Luft, hatte keine genetische Disposition. Also das, was er so hätte tun können, um sich in ein ganz gutes, in eine gute Chance hineinzumendeln, nicht zu erkranken, das hatte er ja alles. Und trotzdem ist er krank geworden. Und das war eins der Sachen, die er mir sehr früh in unserer Ehe schon beigebracht hat. Wir haben unsere Gesundheit nicht immer im Griff.
Ja, das merkt möglicherweise auch eine Hörerin aus Schleswig-Holstein, die ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben auch mit dem Thema Demenz in Ihrem Leben zu tun, in Ihrer Partnerschaft.
Ja, wir sind schon über 80, Anfang 80, sind seit über 50 Jahren verheiratet, haben eine sehr glückliche Ehe, haben eine Tochter. Und ich habe jetzt ungefähr seit einem Dreiviertel, vielleicht auch schon ein Jahr festgestellt, dass mein Mann dass sich das Wesen verändert. Er ist still geworden, vergisst immer mal wieder. Komischerweise, was er liest neuerdings sehr viel, das behält er dann auch und erzählt mir davon. Nun weiß ich nicht, wie lange es behält. Es ist also einfach auch eine Wesensveränderung, die mir natürlich Angst macht. Und ich habe immer gesagt, wenn uns das mal passiert, dann ist unser Haus unser Pflegeheim. Und ich war also fest davon überzeugt, dass ich das dann auch schaffe. Bei ihm hatte ich schon ein bisschen Bedenken, weil ich habe immer sehr viel für ihn organisiert und ihn auch erinnert. Das war also immer schon so. Was jetzt an mir auffällt, dass ich leider nicht geduldig bin und nicht verständnisvoll, wenn sich das häuft. Es ist so, dass er also jetzt manchmal wochenlang geht es ihm gut, 3, 4, 5 Wochen. Und dann sind wieder 3, 4 Tage, da kenne ich ihn nicht mehr wieder. Da zieht er sich völlig zurück und will das aber auch nicht wahrhaben. Mhm. Ja, das ist also so meine größte Sorge im Moment, wenn das jetzt so weitergeht, was mache ich dann?
Darf ich eine Anekdote aus meinem Leben da rein beisteuern?
Ja, gerne. Gerne, Frau Seifert.
Tatsächlich, ich habe es ja so ein bisschen schon beschrieben, mein Mann war nicht besonders gesellig. Ja? Der war sehr eigenbrötlerisch und hat sich auch während der Krankheit zurückgezogen. Und natürlich war meine größte Versagensangst, boah, wenn ich den ins Heim gebe, wie bin ich dann gescheitert? Ja. Wie bin ich vor mir gescheitert? Wie bin ich vor den Kindern gescheitert? Eines Tages machen sie mir Vorwürfe, schiebe ich ihn ab. Und dann passierte etwas sehr, sehr für mich Eindrückliches. Wir haben ihn, meine Nachbarin und ich, ins Heim gefahren und er fühlte sich da pudelwohl. Das war tatsächlich eine der allergrößten, schreiben Sie es mit einem Bindestrich, Enttäuschungen in meinem Leben, zu sehen, dass der allerbeste Platz vielleicht für ihn am Ende der Krankheit gar nicht zu Hause war. Ich kann das auch erklären. Das Heim war ein Ort, wo es keine Regeln für ihn gab. Bei uns zu Hause gab es schrecklich viele Regeln. Ich wollte nicht, dass er im Bett meiner Tochter schläft. Regel. Ich wollte nicht, dass er halb bekleidet durch das Haus läuft, wenn Freunde von meinen Kindern da waren. Regel. Und natürlich, Sie haben total recht und seien Sie da bitte ein bisschen gnädig mit sich, wird man irgendwann ungeduldig als Angehöriger. Das wäre ja auch völlig absurd, wenn das dann nicht so wäre. So, und der kam dann in eine Einrichtung, wo es all diese Regeln nicht gab und hatte durchaus mal andere Klamotten an als die, die wir ihm eingepackt haben. Das war keine Regel, dass man genau das anziehen musste, was in seinem eigenen Kleiderschrank war. Der hat auch irgendwo geschlafen. Das war egal. Hauptsache, der fühlte sich da wohl. Und diese sehr friedliche, regellose Welt, die er da vorfand, die hat ihm zumindest für die letzte Zeit seines Lebens sehr, sehr gut getan. Der fing hinterher an, mit mir zu tanzen über die Klinikflure. Es war total absurd. Und ich erzähle das deswegen so gerne, weil ich mir wünschen würde, dass es die vorweggenommenen Schuldgefühle bei einem oder zwei oder drei Hörern wegnimmt. Das muss nicht die schlechteste Lösung sein.
Ja, Herr Kager?
Ja, ich würde das gerne auch ergänzen. Ich glaube, das, was Sie ja miteinander machen, ist auch allgemein aus meiner Sicht sehr wichtig, dass es bestimmte Vorannahmen gibt, wie jetzt bei Ihnen, dass eben möglicherweise so ein Heimaufenthalt nicht hilfreich ist und auch abweicht von dem, was Sie mit Ihrem Mann eigentlich besprochen haben. Und jetzt die Rückmeldung von Frau Seifert, dass sie es in ihrer Situation eigentlich ganz anders erlebt hat. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, eben immer wieder auch über die Absprachen und auch die Vorannahmen, aber manchmal sind es ja auch nicht ausgesprochene Annahmen, sind es nur Fantasien, zu sprechen, auch mit anderen zu sprechen und auch mit Menschen zu sprechen, die diese Erfahrung vielleicht schon gemacht haben. Da gibt es natürlich auch gerade im Bereich der Demenzerkrankungen durchaus auch Selbsthilfegruppen für Angehörige. Es gibt Pflegeberatung, also es gibt auch Experten, die ein bisschen mehr Erfahrung noch haben mit solchen Situationen und sich eben Rückmeldungen zu holen, um darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich und wie wäre jetzt das in meiner Situation? Und ja, das finde ich ganz wichtig, das auch zu nutzen für sich.
Ja, das macht mir natürlich jetzt schon Mut. Andererseits, ich würde auch gerne schon mal in so eine Selbsthilfegruppe reinschnuppern, um von Anfang an mich da irgendwie schlau zu machen und selbst Einfluss auf mein Verhalten zu nehmen. Aber wir haben keine Heimlichkeiten voreinander. Und wenn ich ihm das sagen würde, würde er mir glatt sagen, du bist ja wohl verrückt. So spontan ist er nun mal, aber ich auch.
Ja, das ist vielleicht auch so ein Thema, genau, was sagt man alles, hat man vielleicht auch trotzdem Heimlichkeiten, wo man sagt, offene Kommunikation schön und gut, aber ich brauche auch meinen Bereich, wo ich mich selber schütze, wo ich auch selber für mich sorge innerhalb dieser Beziehung.
Das gibt es bei uns eigentlich nicht, hier ist jeder, das heißt, er ist für mich voll da und ich für ihn voll.
Ja.
Zumal unsere Tochter nicht hier in unserer Nähe ist. Also wir sind schon auf uns fixiert, sage ich mal.
Ja, umso wichtiger ist es wahrscheinlich, sich dann dennoch Unterstützung zu holen. Irgendwie vielleicht suchen sie trotzdem das Gespräch. Manchmal hat man ja auch vielleicht eine Vorstellung, wie der Partner reagiert. Und vielleicht ist sie dann wirklich anders. Oder auch die Überraschung, die Frau Seifert erlebt hat mit dem Heimaufenthalt. Also wo man auch von einer ganz anderen Annahme ausgegangen ist.
Das ist natürlich, ich denke mal, die Ausnahme, nicht? Denn wo findet man dann ein solches Heim? Das ist ja, ich kenne es von meiner Schwiegermutter, die auch im Heim war. Und das war also ein Akt, da überhaupt ein Heim zu finden.
Ja, das ist nochmal eine zusätzliche Problematik. Ja.
Aber trotz alledem, ganz lieben Dank für dieses Mutmachen und dass ich auch mal darüber sprechen konnte. Denn so im Freundeskreis macht man das ja doch noch nicht, weil es eben im Anfang ist.
Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und wir machen gleich weiter mit Christoph Kluck, der aus Bingen sich meldet. Schönen guten Tag, Herr Kluck.
Ja, guten Tag. Guten Tag. Genau. Soll ich den Fall kurz schildern?
Ja, gerne. Dann sind wir gleich im Bild.
Meine Frau hat mit 35 Jahren einen Hirntumor bekommen, ein anaplastisches Ependymom. Was entfernt wurde, aber sie hat eine Nachblutung bekommen und lag danach lange Zeit auf der Intensivstation, 4 Wochen, war auf der linken Seite gelähmt und sie hat sich da so weit rausgekämpft mit den ganzen Therapien, die sie bekommen hat, auch in der Frühreha, dass sie tatsächlich wieder am Stock gehen konnte. Das ist 10 Jahre gut gegangen. Dann hat es ein Rezidiv gegeben in der Lendenwirbelsäule. Und seit dieser Zeit, sie in der Reha-Klinik, ist sie dann 2-mal unglücklich gestürzt, auf den Kopf gefallen. Und seit dieser Zeit sitzt sie im Rollstuhl. Ich bin die erste Pflegeperson, und sie lebt zu Hause. Ich übernehme das alles. Und das Ganze ist schon... Ja, das Leben ändert sich. Also ich bin quasi, ich sage immer scherzhaft, vom Ehemann zum ersten Pfleger geworden. Was mir so schwer fällt, ist, dass ich jetzt beobachte, wie ihre Symptomatik sich wieder verschlechtert, wie alte Symptome, die mit dem Hirntumor und der Einblutung zusammenhängen, zurückkommen, stärker werden. Sie hat aktuell gerade so eine wegen Dysphagie bedingte Aspirationspneumonie und ist in der Frühreha. Und es ist auch unklar, wie sich das danach verändern wird, weil Schlucken ist was ganz Essentielles. Und es belastet mich einfach zu sehen oder mitzuerleben, dass ich selber irgendwie, man kann irgendwie gar nichts dagegen machen. Ja? Also man ist dem so ausgeliefert. Obwohl man gerne sie mehr unterstützen würde und gleichzeitig ist man irgendwo schon eingeschränkt. Also gewisse Sachen, die ich früher gerne gemacht habe, dazu komme ich irgendwie gar nicht mehr so. Wandern gehen, Kanu fahren, weil ich auch immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich sie alleine lassen muss. Ich war jetzt eigentlich so weit, dass ich das dieses Jahr das erste Mal machen wollte, sie in eine Verhinderungspflege zu geben für eine Woche und eine Woche für mich was zu machen. Aber jetzt, wo alles wieder so sich verschlechtert hat, sie ist momentan in der Frühreha, habe ich dann auch wieder ein sehr schlechtes Gewissen, wenn ich das machen würde und sie alleine da hängen lasse.
Das ist sicher ein Balance, sagt Herr Kager. Das kennen Sie möglicherweise auch aus Ihrer Praxis als Psycho-Onkologe.
Ja, also Sie beschreiben ja so einen inneren Konflikt oder ein Dilemma, was, glaube ich, oder der sehr typisch ist für viele Betroffene, eben ein starkes Gefühl, auch den geliebten Partner unterstützen zu wollen, ihm beiseite zu stehen, auch ihm viel der Last abzunehmen. Und gleichzeitig aber auch eine zunehmende Wahrnehmung, wie sehr sie eben selber auch bemerken, dass sich ihr Leben dadurch verändert und auch ihre eigenen Bedürfnisse, wie man so sagt, in den Hintergrund treten und auch Schuldgefühle eben da sind, sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Und ich glaube, da ist es ja die Herausforderung, immer für sich eine gute Balance zu finden zwischen dem, was man für den Erkrankten tut und für dem, was man für sich selber tut im Sinne der Selbstfürsorge. Und das Bild, was ich immer so vor Augen habe, ist eben wirklich, dass Sie ja auch da gerade mit dem langen Verlauf, Sie haben das beschrieben, die Erkrankung 10 Jahre lang, war es halbwegs stabil mit Einschränkungen, jetzt das Rezidiv. Das ist ja wirklich, um es mal im Sportbild zu nehmen, ist ja wirklich ein Marathon, den Sie da haben. Insofern ist es ja auch eine wichtige Frage, wie Sie sich so Ihre Kräfte gut einteilen können. Und insofern ist es auch notwendig, immer wieder zu schauen, dass es genügend Zeit für Ihre sozusagen Regeneration gibt und auch die Möglichkeit im Sinne der Selbstfürsorge, dass Sie ein bisschen Raum und Zeit für sich haben. Und Schuldgefühle sind da eben auch ein Verhinderungsgrund, sich so etwas wirklich zu nehmen. Und da würde ich Sie gern auch ermutigen, sich das mehr
zu trauen. So schwer, das umzusetzen. Weil ich suche immer nach Wegen, wie man was zusammen machen kann, wie man möglichst auch für sie noch eine gute Lebensqualität haben kann. Ja, das ist, und Gott, ich kann ja auch viele Sachen muss man nicht machen, ja. Man muss nicht Kanu fahren gehen, man muss nicht irgendwie wandern gehen oder so, ja. Das ist ja einfach, keine Ahnung. Ich versuche immer Kompromisse zu finden und sie mit einzubeziehen, weil das, ich bin quasi auch so die Möglichkeit, dass sie an einem Großteil des Lebens zumindest in ihrer Freizeit teilnehmen kann. Ja? Also ich gehe nebenher auch noch arbeiten. Ich arbeite als Lehrer und meine Frau geht eigentlich, wenn sie wieder gesund ist, in eine Behindertenwerkstatt. Aber
es ist schwierig wahrscheinlich, sich diesen Raum für sich selbst zu nehmen in solchen Zeiten. Können Sie da mit Ihrer Partnerin drüber reden?
Schwierig, weil ich würde sagen eingeschränkt. Ja, vielleicht muss ich es einfach mehr probieren oder wir versuchen, das klar zu machen.
Darf ich mich noch einmal einklinken?
Gerne, Frau Seifert.
Mir haben meine Schuldgefühle immer geholfen. Ich fand die gut, weil ich gedacht habe, die bringen ja jetzt uns ins Gleichgewicht. Mein Mann hatte Schuldgefühle, dass er uns zur Last fällt. Ich hatte Schuldgefühle, wenn ich mich so wie sie auch mal davon gestohlen habe. Und die gleich erlebten Schuldgefühle für andere Sachen, die haben uns wieder so auf Augenhöhe gebracht. Da hatten wir was gemeinsam. Wir hatten beide Schuldgefühle.
Ja, aber dann fühlen sich ja beide schlecht. Kann das dann die Lösung sein?
Nein, das kann nicht die Lösung sein. Aber man lernt damit, finde ich, das zu akzeptieren. Wenn Ihre Frau jetzt zu Ihnen sagt, ich habe so Schuldgefühle, dass ich dir zur Last falle, dann werden Sie hochwahrscheinlich sagen, das musst du nicht. Ich bin für dich da.
Ja.
Und genauso ist es mit Ihren Kanu-Schuldgefühlen. Ihre Frau würde Ihnen sagen, das musst du nicht, du brauchst die Pause. Und zu sehen, dass also so eine Gemeinschaft tatsächlich an dem gleichen Gefühl leidet, aber mit unterschiedlichen Gründen, das gab auch was Tröstendes. Hm. Ich habe gedacht, jetzt ist es nicht so eine Schieflage. Jetzt hat nicht nur mein Mann Schuldgefühle, sondern ich auch. Das verbindet.
Es ist was Verbindendes und es ist auch, was Sie ja auch beschreiben, ist, wie wichtig es ist, eben auch die Annahmen, die man übereinander hat, eben miteinander auch abzugleichen und darüber zu sprechen. In der Psychologie gibt es so einen Effekt, den nennt man Protective Buffering, also dass eben jeder den anderen versucht dadurch zu entlasten, indem er bestimmte Dinge zurückhält. Und das führt aber eben dazu, dass man über die Annahmen gar nicht mehr miteinander spricht. Und jetzt in Ihrem Fall ist ja auch Ihre Annahme, dass Sie eigentlich dass es sozusagen verpflichtet sind, Ihrer Frau diese umfassende Unterstützung anzubieten und dass sie es ihnen nicht vielleicht auch selber zugestehen mag, dass sie auch mal Zeit für sich nehmen. Und ich glaube, das könnte man ja miteinander anschauen oder eben auch besprechen, aushandeln, ob das so ist. Und auch wie Frau Seifert würde ich auch eher vermuten, dass ihre Frau eher dann sagt, nimm dir doch auch mal die Zeit für dich und mach die Kanutour.
Vielleicht ist das eine Option, die ein Versuch wert ist.
Ja. Man muss es ausprobieren und schauen. Genau.
Vielen Dank, Herr Kluck, dass Sie sich eingebracht haben mit einer ganz wichtigen Frage, mit einer ganz wichtigen Erfahrung als Angehöriger einer schwer erkrankten Person. Jetzt ist Frau Lendorf am Telefon. Guten Morgen, Frau Lendorf.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich wollte noch mal auf die Schuldgefühle eingehen. Also mein Mann hat den Mantelzell-Lymphom und wollte keine Chemotherapie und war, wie man so schön neudeutsch sagt, dann sehr multimorbid, hatte alles schwerhörig, Gleichgewichtsstörung. Es war ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall habe ich das 5 Jahre haben wir das unheimlich gut gemanagt und haben auch gemeinsam immer alles besprochen, wie wir es machen wollen, was wir machen, sind noch miteinander in Urlaub gefahren, alles. Und dann, als er gestorben ist, war ich so erleichtert. Ich war so unklar. Es klingt jetzt wirklich, als ob ich bescheuert bin, aber es war wirklich eine echte Erleichterung. Mhm. Und die Trauer, die kam erst 3-4 Monate später, da habe ich gemerkt, was mir fehlt. Und das wollte ich einfach nochmal zum Ausdruck bringen, weil ja jetzt immer über Schuldgefühle und Nicht-Schuldgefühle geredet wurde. Und ich denke, das darf man auch zulassen, dass es eine Erleichterung ist. Denn das sind ja 5 Jahre oder 6 Jahre, die einen total im Stress halten.
Und die dann entsprechende Nachwirkungen haben, auch wie sie selber erleben. Genau. Also das geht nicht spurlos an einen Menschen vorüber.
Ja, man ist ja quasi 24 Stunden im Einsatz, bei Tag und bei Nacht.
Ja, das kennen Sie wahrscheinlich auch, Frau Seifert, diesen Umstand.
Ich glaube, es dauert eine Zeit, bis die Deadrenalisierung so greift und man sich so ein bisschen in die Trauer fallen lassen kann. Wir sind ja eine relativ junge Familie. Also als mein Mann gestorben ist, hatte ich immer noch 3 Kinder, um die ich mich ja auch kümmern musste. Mhm. Und deswegen braucht das lange Zeit.
Ja, darauf können wir auch nach den Nachrichten noch eingehen, zum Thema Herausforderungen für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt. Sie können uns weiterhin anrufen, kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder aber uns eine E-Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir können nicht die Art der Liebe beschreiben, die entsteht, wenn man seinen kranken Partner pflegt. Es ist nicht Barmherzigkeit, es ist nicht Treue oder, ganz schlimm, Verpflichtung. Aber was ist es dann? Fragt Katrin Seifert, heute zu Gast in der Lebenszeit, in ihrem Buch Lückenleben, Mein Mann, der Alzheimer, die Konventionen und ich. Einige Antworten und Einblicke haben wir schon von ihr bekommen. Über die Herausforderung für die Beziehung, wenn ein Partner schwer erkrankt, unserem Thema noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Und auch Dr. André Kager, Leiter der Psychoonkologie an der Uniklinik Düsseldorf, ist weiter dabei mit seinen Erfahrungen und Untersuchungen zur Bedeutung von Partnerschaften für den Krankheitsverlauf. Und nach wie vor ist es uns wichtig, was Sie zu sagen oder Fragen haben, wenn Sie den Alltag mit einem geliebten Menschen teilen, dem Mann oder der Frau an Ihrer Seite, die plötzlich gesundheitlich stark eingeschränkt und auf ihre Hilfe angewiesen ist, wo sie beide ja unfreiwillig ganz neue Rollen übernehmen müssen, wo wenig so ist, wie es einmal war, mehr Nähe oder auch mehr Distanz entsteht, Ängste und Hoffnungen, Verzweiflung und Überforderung vielleicht den Alltag beherrschen und die ganze Familie auch in Mitleidenschaft ziehen können. Wie verändert sich die Liebe und die Partnerschaft? Wer oder was sind Kraftquellen und Mutmacher? Was erleben Sie als größte Herausforderung und wie gehen Sie damit um? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir haben verschiedene Mails bekommen. Ich möchte mir mal einen Herrn zitieren, der selber mit Ende 40 an Prostatakrebs erkrankt ist und schreibt, seine Frau hätte sich schlagartig von ihm abgewandt, weil er durch die Beeinträchtigung der Erkrankung nicht mehr leistungsfähig sein konnte und wollte. Auch die Kinder hätten den Kontakt abgebrochen und das seien eben sehr bittere Erfahrungen. Herr Kager, ist das etwas, was Sie auch erleben, dass die Beziehungen ganz hart auf die Probe gestellt und teilweise eben auch abgebrochen werden?
Ja, allgemein kann man sagen, dass eine Krebserkrankung einsam macht. Es ist tatsächlich nach wie vor ein größeres Problem, dass eben doch ein Teil der Freunde, der Bekannte, aber manchmal eben auch der Partner, Partnerin sich von den Erkrankten abwenden und zurückziehen und dass eben auch hier es zu einer Trennung kommen kann. Wenn man Untersuchungen sich anschaut, die längerfristig auch die Auswirkungen einer Krebserkrankung auf die Partnerschaft erforschen, dann findet man, dass längerfristig ungefähr ein Drittel der betroffenen Paare sagt, es hat eigentlich jetzt für uns nicht so einen großen Einfluss gehabt. Ein weiteres Drittel sagt, ja, es hat sich eben negativ für uns verändert, auch anhaltend. Unsere Beziehungsqualität ist seit und nach der Krebserkrankung eben wirklich schlechter geworden. Aber auch ein Drittel sagt, wir sind daran gereift und haben durch die Krankheitserfahrung eben auch ja, eigentlich eine neue und andere Qualität für uns gewonnen in der Beziehung. Wenn man sich die Scheidungsraten oder Trennungsraten mal anschaut, dann muss man sagen, Paare trennen sich jetzt im Durchschnitt nicht häufiger als, also Paare mit einer Krebserkrankung trennen sich nicht häufiger als Paare ohne Krebserkrankung. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen und das passt so ein bisschen auch zu der Hörerfrage oder zu dem Hörerkommentar, den Sie genannt haben, dass eben offenbar Krebserkrankungen, die Geschlechtsorgane betreffen, das sind bei Frauen eben Genitalkrebs und bei Männern Hodenkrebs, allerdings vorwiegend da zeigen die Studien auch, dass es eben zu erhöhten Trennungsraten kommt.
Also da, wo eine Nähe, eine Intimität nicht mehr gelebt ist, werden kann, in, so wie sie vielleicht vorher stattgefunden hat, da ist es schwieriger.
Könnte man so interpretieren. Ich würde aber eben eher das andere in den Vordergrund stellen, dass eben doch die Partnerschaften oft auch stabil bleiben oder genauso stabil bleiben wie eben im Nichterkrankungsfall. Und ja, dass es eben auch sehr unterschiedlich sein kann, wie die Paare mit der Belastung der Erkrankung umgehen. Im extremen Fall ist es dann natürlich die Trennung, also der Abbruch, das Ende der Beziehung.
Und ich glaube, es gibt auch Untersuchungen, wie sich eine Partnerschaft, wo der Partner an der Seite ist und unterstützend dabei ist, sich auch auf den Krankheitsverlauf auswirkt, dass das auch förderlich ist eigentlich.
Absolut. Also das ist ja so, dass wir die Vorstellung haben, dass die Krebserkrankung so eine Art Belastung ist, die auch bewältigt werden kann. Also die Belastung geht natürlich mit vielfältigen emotionalen Reaktionen einher und manchmal auch mit gesundheitlichen Herausforderungen. Aber sie wird doch von den meisten Paaren bewältigt und die Partner sind so wie kommunizierende Röhren miteinander und können sich natürlich erstmal auch gegenseitig unterstützen und sind ja auch gemeinsam eben oft und auch Familien in der Bewältigung gerade gemeinsam eben ein starkes Team.
Wie haben Sie das erlebt, Frau Seifert? Haben Sie da neue Seiten, neue Ressourcen an sich entdeckt oder entwickelt, die Beziehung verändert haben?
Ich bin ja noch ganz geflasht von dieser Zahl, die der Statistiker daraus geholt hat, also dass tatsächlich genauso wenig oder viel Paare sich trennen, wenn einer von beiden erkrankt ist. Wenn man jetzt mal so eine Erkrankung als Krise bezeichnen darf, dann ist das ja eine unglaubliche Zahl, wenn die Zahl der Trennungen gleich bleibt. Krass.
Das hatten Sie nicht erwartet. Was hatten Sie gedacht? Wovon waren Sie ausgegangen?
Naja, man geht ja davon aus, dass dass Beziehungen fragiler sind, wenn eine Krise auf sie einwirkt. Zumal eine starke, eine existenzielle Krise. Offensichtlich hat diese Krise überhaupt nichts mit der Qualität der Beziehung zu tun. Das ist ja auch eine Entlastung zu wissen.
Ja. Genau, das wollte ich auch gerne in den Vordergrund stellen. Also ist ganz offensichtlich eben so, dass das Trennungsrisiko durch eine Krebserkrankung jetzt im Wesentlichen nicht höher ist für Paare. Also Krisen gibt es ja auch sonst im Leben viele. Insofern wäre die Krebserkrankung eine von diesen. Es führt aber nicht per se zu einem erhöhten Risiko einer Trennung, eben außer bei den gerade genannten beiden Krebsarten, sagen zumindest die Studien.
Vielleicht passt es ganz gut, was Frau Strötzel am Telefon uns erzählen kann. Unsere nächste Hörerin, die uns vom Bodensee anruft. Schönen guten Tag, Frau Strötzel.
Ja, schönen guten Tag in die Runde.
Guten Tag.
Hallo.
Wir haben eben gehört, dass die Beziehungen sich verändern, durchaus möglicherweise durch so einen Krankheitsverlauf, aber dass sie durchaus auch nicht einem höheren Trennungsrisiko ausgesetzt sind. Sie selber sind eine Betroffene, die eine Krankheit hat, aber auch in einer Beziehung lebt, von ihrem Mann begleitet werden dadurch.
Richtig, genau. Also ich habe eine Netzhauterkrankung, die im Laufe der Zeit zur Erblindung geführt hat. Und ich bin seit über 30 Jahren mit meinem Mann zusammen. Er hat mich noch kennengelernt, als ich selbstständig war, noch keinen blinden Langstock hatte, noch nicht hilfsbedürftig war. Und er hat mich ganz, ganz toll und ganz liebevoll über die ganzen Jahre hinweg begleitet. Inzwischen bin ich blind. Ich kann auch nicht mehr viel alleine machen. Er ist an meiner Seite. Und also dafür bin ich wirklich total dankbar. Also unsere Beziehung hat sich natürlich verändert, aber auch sehr positiv. Was ich jetzt aber eigentlich noch in die Runde mit reinbringen wollte, ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir waren vor 2 Jahren in Großbritannien unterwegs mit der Bahn zusammen, haben verschiedene Orte besucht. Und da ist es also so, muss man sich vorstellen, ich mit meinem blinden Langstock eingehängt bei meinem Mann, der den Koffer schiebt oder hat praktisch. Und da ist uns aufgefallen, sehr, sehr positiv, dass in England ein bisschen anders mit Alter, Krankheit, Behinderung umgegangen wird. Da kann es passieren, dass man auf dem Bahnsteig ist und Beschäftigte der Bahn fragen spontan, brauchen Sie Hilfe? Und dann sagt man ja, also man reist eben da und dahin und ja, ich rufe dort an für Sie, wo Sie ankommen, also in London auf irgendeinem Bahnhof und da holt Sie dann jemand ab. Und das ist tatsächlich so, da holt einem jemand ab. Das heißt, der Unterschied, was uns halt aufgefallen ist, ist, dass in Deutschland gibt es diese Hilfestellungen auch, aber man muss viel mehr organisieren, man muss mehr anrufen, das hat viel längeren Vorlauf. Und wir haben noch andere Erfahrungen in Großbritannien gemacht, wo wir einfach festgestellt haben, da wird spontan Hilfe angeboten, ja, ganz niederschwellig. Und das tut beiden Partnern so, so gut und hat das so gut getan, nicht Großbritannien selber, sondern wie man im Prinzip mit uns beiden umgegangen ist.
Ja. Ja, eine schöne Erfahrung, die Sie uns da schildern und sowohl im Ausland die Erfahrung, auch in Ihrem Alltag, wo Sie Unterstützung erfahren und Ihre Beziehung ja auch weiterlebt, auch mit dieser Herausforderung der Erblindung, die Sie haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das möchte ich nämlich auch durchaus fragen. Sie haben gesagt, einerseits gibt es diese Unterstützung, wenn der Partner, der ja auch belastet ist, ganz viel organisieren muss. Das ist Zeit, die abgeht, die man nicht in die Beziehung selber investieren kann. Da muss man, ja, das viele machen etwas, was Sie, Frau Seifert, wahrscheinlich auch erlebt haben, das ganze Leben, den Alltag zu managen und gleichzeitig zu gucken, wo holt man sich Hilfe, um auch, ja, auch als Partner und Partnerin noch eine Qualität zu haben.
Ja, also manchmal ist das ja auch eine Entlastung, sich in das Rödeln flüchten zu dürfen. Aber ganz oft ist es eben auch eine Belastung, weil man denkt, boah, habe ich jetzt wirklich noch 65 Sachen auf meiner To-Do-Liste, die Dringlichkeitsstufe 1 haben? Also das wechselt. Manchmal sogar innerhalb von einer Stunde.
Haben Sie sich Unterstützung geholt? Freunde, Nachbarn haben Sie schon erwähnt. Also war es da leicht, sich aktiv Hilfe zu holen oder haben Sie direkt Hilfe bekommen? Vielleicht Angebote, die Sie leicht annehmen können, andere, mit denen Sie nichts anfangen konnten?
Ja, ich habe immer eine Taktik der sehr offenen Kommunikation gepflegt. Ich glaube, anders hätte ich das nicht geschafft. Ich habe sehr früh, also wirklich von Beginn der Krankheit mit allen immer offen darüber geredet, weil ich gedacht habe, man kann das manchmal vielleicht auch absonderliche Verhalten viel besser einordnen, wenn jeder weiß, dass mein Mann krank ist. Und das führte auch zu ganz wahnsinnig liebevollen Hilfsangeboten. Also mich hat ein Jahr nach seinem Tod die Penny-Filialleiterin bei uns im Eckchen zur Seite genommen und sagte, na, geht's wieder einigermaßen? Ja, dein Mann hat ja bei uns auch ab und zu mal Englisch eingekauft. Also hat einfach was mitgenommen und vergessen zu bezahlen. Das habe ich dann als Ladendiebstahl deklariert. Ich wollte ihn dann nicht noch zusätzlich stressen. Und da bin ich fast in die Gemüseauslage gesunken, weil ich das so wahnsinnig liebevoll fand, dass man den da hat einfach durch den Laden spazieren lassen, seine Sachen zusammensuchen und dann ging der einfach raus. Das war ein großer Trost. Und vorhin hat ja eine Hörerin gesagt, so am Anfang wollen wir noch gar nicht mit allen Bekannten und Freunden darüber reden. Das kann ich gut verstehen. Und mir hat genau das Gegenteil wahnsinnig geholfen. Tatsächlich, dass nicht sich verstecken müssen, sich nicht eine Energie reinstecken in eine Kompensation. Ja, ja, es geht. Geht prima. Geht alles prima. Mir hat das Reden mehr geholfen als das Kompensieren.
Jeder geht da wahrscheinlich auch ganz anders damit um. Mhm. Und vielleicht hat man eine Scheu, Freunde, Bekannte, Nachbarn damit einzubeziehen und da gleich ganz ehrlich darüber zu kommunizieren. Sie haben das ja auch mit Ihrer Familie. Sie haben ja auch Kinder. Die mussten sich auch mit dieser Situation und
ja,
anpassen sozusagen. Oder die mussten sie auch mit ins Boot holen. Und die haben diesen veränderten Vater, die veränderte Beziehung erlebt.
Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil die Kinder, die dann so langsam in die Pubertät kommen, die fanden nun diese ganz offene Politik nicht immer vollumfänglich hilfreich. Also die wollten zum Beispiel in der Schule von dem Thema einfach mal Ruhe haben und sich davon erholen dürfen. Ich glaube, wenn Sie Kinder und Jugendliche fragen, dann wollen die nicht immer den neuesten Krankheitsbefund des Vaters oder der Mutter erzählen. Und darauf musste ich auch Rücksicht nehmen. Also dass ich gut damit fahre, wenn ich erzähle, dass meine Kinder besser damit fahren, wenn sie schweigen dürfen. Und das ist dann so ein bisschen ein ambivalenter Balanceakt.
Ja, jetzt kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist Frau Kossmann aus Berlin in der Leitung. Schönen guten Morgen, Frau Kossmann.
Guten Morgen zusammen.
Morgen.
Frau Kossmann, wir haben das Thema mit Frau Seifert und ihrem an Alzheimer erkrankten Mann, ja, der inzwischen verstorben ist. Und Sie haben eine ganz ähnliche Geschichte und Erfahrung.
Ja, die Frau Seifert ist gerade ganz präsent bei mir. Mein Mann ist letzte Nacht verstorben.
Ach Mensch.
Das tut uns leid. Ja.
Ich habe das Buch von Frau Seifert auf dem Kindle in den letzten 2 Tagen gelesen. Habe mir am Anfang gedacht, während ich bei meinem Mann am Bett saß, warum ziehst du dir das denn jetzt auch noch rein? Du kennst das doch alles, ne? Aber ich habe das Ganze nicht so gemacht, aber einige Sachen konnte ich total verstehen. Und ja, es tat einfach richtig gut. Vielen Dank, Frau Seifert.
Ach Mensch, jetzt bin ich so weit weg und würde Sie gerne in den Arm nehmen und kann das nicht. Ich kann nicht mal das Mikrofon umarmen, sowas Bescheuertes.
Also Sie machen das mit Ihrer Stimme.
Ich habe heute Morgen um 6 den Anruf aus dem Krankenhaus bekommen, wusste auch sofort, was los war und muss Ihnen sagen, ich bin erleichtert. Ich mache mal die Geschichte ziemlich kurz, so vor 8 Jahren merkte ich die ersten Anzeichen Alzheimer. Mein Mann war Musiker und schwebte schon immer in anderen Sphären als ich. Ich war immer die Praktische und habe ich das einfach alles nicht so wahrgenommen. Vor 5 Jahren kriegten wir dann die Diagnose und ich habe dann auch noch voll weitergearbeitet. Mein Mann war schon in Pension, mein Mann würde nächsten Monat 80, ich bin 70. So, und dann bin ich letzten Sommer, habe ich aufgehört zu arbeiten und ab dem Moment habe ich mich wirklich nur um meinen Mann gekümmert. Muss im Rückblick sagen, Gott sei Dank. Wir haben ein wunderbares Jahr gehabt, sehr viel ruhiger als sonst, mit ganz viel Liebe. Und ich habe gemerkt, ich musste erst mal lernen, Geduld zu haben. Das war ein Wesenszug, den ich überhaupt von mir gar nicht kannte. Ja, es gibt keine Streitkultur mehr. Man streitet gar nicht mehr, hat immer recht. Man geht immer auf ihn ein. Ich habe praktisch sein Leben für uns beide gelebt. Ich hätte das auch noch weiter gemacht. Mein Mann hat dann aber vor Ostern so einen versteckten Apoplex bekommen und mir fiel dann morgens auf, er konnte immer weniger, bis ich ihn gar nicht mehr mobilisieren konnte. Für mich kam eigentlich ein Heim überhaupt nicht in Frage. Und dann kam er notfallmäßig in ein Krankenhaus. Da haben sie uns dann gleich gesagt, für solche Menschen haben wir keine Kapazitäten. Und haben uns wieder nach Hause geschickt. Wirklich, er im Schlafanzug mit Bademantel. Da habe ich gesagt, okay, dann bleibt er jetzt zu Hause, dann muss ich das hier regeln. Palliativ, das funktionierte aber nicht. Und dann nach einer Woche, zweite Krankenhausaufnahme, auch irgendwie kein Platz, keine Kapazität. Die jungen Ärzte waren komplett überfordert. Demente Menschen sind ja völlig anders zu handeln. Ich bin seit 5 Wochen, fahre ich jeden Morgen oder fuhr jeden Morgen für 5 Stunden zu meinem Mann. Und dann hatte ich das sehr große Glück, auf eine ganz wunderbare Palliativstation eines anderen Krankenhauses zu kommen, mit unglaublich mitfühlenden, einfühlsamen Mitarbeitern, Ärzten, die sich sogar um mich kümmerten. Und so konnte mein Mann ganz zufrieden und würdevoll seinen Weg gehen.
Wie großartig haben Sie das hingekriegt?
Ja, aber ich sage Ihnen, ein Kampf ohne Ende. Wenn Menschen keinen Angehörigen haben, der das macht, die sind verloren. Wirklich. Ich wollte eigentlich nur beitragen, was ich heute anderen empfehlen würde. Gehen Sie in eine Alzheimer-Angehörigen-Initiative. Da bin ich seit einem Jahr. Tut einem wunderbar gut. Auch wenn man meint, man kann alles und das auch noch besser. Ja. Kümmern Sie sich rechtzeitig um eventuell doch einen Heimplatz, gucken sich alles an. Man schafft es hinterher nicht mehr. Ich war so over the top, als ich von dem ersten Krankenhaus mit meinem Mann dann nach Hause kam, da habe ich gesagt, ich springe jetzt einfach vom Balkon, dann ist es sowieso passiert. Ne?
Gut, dass Sie das nicht gemacht haben und sich Hilfe geholt haben, Frau Kossmann, und diese Hilfe auch noch weitergeben in diese Runde. Das ist so wertvoll.
Also man muss sich wirklich kümmern, nicht klein beigeben. Und Thema Schuldgefühl, das war bei mir komischerweise ganz anders. Mein Mann hat das sehr genossen, dass ich mich nur um ihn kümmerte. Der hatte keine Schuldgefühle, aber ich hatte welche, weil ich ihm diese Krankheit nicht wegmachen konnte.
Das wäre aber vielleicht ein bisschen viel verlangt gewesen.
Ja, also, aber hatte ich trotzdem.
Ja, 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 man wünscht sich ja keine Beziehung, keiner Partnerschaft. Und Frau Seifert, Ihnen ging es wahrscheinlich ganz ähnlich, mit sowas konfrontiert zu werden, was überhaupt nicht einschätzbar ist und was das Leben komplett auf den Kopf stellt.
Ja, Alzheimer ist ja leider sehr einschätzbar. Aber es ist nicht, also wir haben es alle nicht bestellt. Sagen wir so, es ist einfach mal eine Herausforderung, eine Krise, eine Überforderung, eine Scheiße. Vielleicht muss man es mal ein bisschen deutlicher sagen.
Ja, stimme ich zu.
Mit dem man nicht so, ja, das stand im Kleingedruckten, glaube ich. Habe ich nicht gründlich gelesen.
Und sind trotzdem damit umgegangen und haben ganz viel Kraft und Energie da reingesteckt auch. Und etwas, was ja wahrscheinlich nicht einfach ist und gerade auch jetzt, wenn der Partner, die Partnerin nicht mehr da ist. Also das ist ja auch noch etwas, wo man dann auch sieht, dass die Beziehung dann ganz zu Ende geht und man dieses Ende auch schon mit reinnehmen muss in den Gedanken.
Also eigentlich war das Schlimmste, als mein Mann dann wirklich stationär kam, den ersten Morgen zu Hause. Das war für mich eigentlich das Allerschlimmste, wo man ihn noch überall sieht. Und jetzt kann ich damit relativ gesittet umgehen. Ich habe viel vorbereitet, ich bin organisiert. Heute Nachmittag haben sich alle möglichen Menschen hier angemeldet, die sich die ganze Zeit nicht mehr trauten. Und das finde ich jetzt auch schön und das werde ich auch genießen.
Frau Kossmann, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns das mitgeteilt haben. Und ich denke, wir alle wünschen Ihnen viel Kraft, jetzt auch durch diese weitere Zeit zu kommen. Und vielen Dank, dass Sie uns geschildert haben, wie Sie das erlebt haben mit Ihrem Mann.
Und ich danke Ihnen für die Sendung.
Ja. Und ich fand es gerade noch ganz berührend, vielleicht können wir das ganz kurz am Ende der Schluss der Sendung noch sagen, wie wichtig so Unterstützungsangebote sind. Wir haben gerade gehört, Herr Dr. Kager, dass die Frau Kossmann sich in eine Selbsthilfegruppe gegangen ist. Also auch wie wichtig das ist, sich nicht alleingelassen zu fühlen, weil es sind ja sehr, sehr viele Menschen mit diesem Thema konfrontiert.
Genau, also wichtig ist, sich Hilfe zu holen und die gibt es eben zumindest für bei Krebserkrankungen inzwischen auch recht niederschwellig. Da würde ich zumindest zwei Ansprechmöglichkeiten nennen wollen. Das eine ist das Netz der Krebsberatungsstellen, was es inzwischen auch durch die gesetzlichen Krankenkassen finanziert, jedenfalls zu 80% gibt. So können hier auch Angehörige und Krebserkrankte selbst sich Rat holen, Unterstützung holen, kostenfrei und niederschwellig. Und natürlich auch qualitätsgesicherte Informationen, die eben ein bisschen die Wege auch bahnen. Wo finde ich was und was kann ich in welcher Situation vielleicht tun? Da gibt es eben über den Deutschen Krebsinformationsdienst auch ganz hervorragende Informationsbroschüren, aber auch eine Hotline, bei der man anrufen kann und sich eben auch entsprechend qualitätsgesicherte Informationen holen kann.
Ganz kurz, Frau Seifert, haben Sie sich Hilfe geholt oder würden Sie einen Rat geben können in dieser Situation, was Sie anderen empfehlen?
Ich werde jetzt ganz viel gefragt, welche Ratschläge geben Sie? Und ich werde dann immer beim Antworten bockig, weil ich denke, ich hätte selber gar keine Ratschläge gewollt. Was mir hilft, hilft anderen vielleicht gerade gar nicht. Aber jetzt mal faktisch, ja, bei uns war auch die Deutsche Alzheimer-Hilfe zu Hause. Die macht Hausbesuche und das fand ich eine ganz wunderbare Hilfe. Aber es mag wieder andere geben, für die das zu übergriffig wäre oder zu, die wollen das lieber anonym im Netz recherchieren, das geht auch.
Das sind alle die Möglichkeiten. Unsere Sendezeit ist zu Ende in der Lebenszeit. Vielen Dank, Katrin Seifert und Dr. André Karger, dass Sie uns ja viele Informationen gegeben haben, auch allen Hörerinnen und Hörern, die sich an der Sendung beteiligt haben. Sie können die Sendung immer nachhören unter www.deutschlandfunk.de. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.